Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Montag, der 15. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Scalable Capital, dem Broker für alle, die aktiv handeln wollen. Wer aktiv handelt, muss auch viel schlafen und immer mehr Menschen sind bereit, dafür teure Matratzen zu kaufen. Wir haben eine Firma dabei, die davon profitiert und Matratzen für $10,000 verkauft. Und davor gibt's ein lang überfälliges E-Rezept-Update von der Shop-Apotheke. Wir haben schon sehr lange über kein neues Allzeithoch beim DAX mehr berichtet. Das machen wir auch heute nicht, aber wenigstens hat der am Freitag mehr als 1% zugelegt und damit den höchsten Stand seit 5 Wochen erreicht. Leider waren die Schlagzeilen bei den deutschen Einzelaktien aber nicht so berauschend. Der Webhoster IONOS hat zum Beispiel 8% verloren, weil er dieses Jahr nur noch mit 9% wachsen will. Bisher wurde eher mit 11% gerechnet. Das Gute ist aber, dass das schwache Wachstum vor allem von der Tochterfirma Sedo kommt. Das ist ein Marktplatz, wo man Domains kaufen kann. Davon kriegt Sedo dann eine kleine Gebühr, die Margen in dem Business sind aber schlechter als im Rest. Deshalb wächst der Umsatz dieses Jahr zwar langsamer, die Margen sollen aber ein bisschen höher ausfallen. Trotzdem war es scheinbar nicht genug für die Börse, man muss aber auch sagen, dass die Aktie dieses Jahr schon sehr gut gelaufen ist und 55% zugelegt hat. Das wiederum sieht bei der Lufthansa anders aus. Die Aktie hat dieses Jahr schon 24% verloren und entsprechend entspannt auf die neuen Quartalszahlen reagiert, obwohl die eigentlich ziemlich schlecht waren. Die Firma hat nämlich ihre Prognose angepasst und der Gewinn soll im schlimmsten Fall ca. 40% niedriger sein als bisher gedacht. Das hat vor allem 3 Gründe. Der erste ist positiv für alle, die bald in den Urlaub fliegen. Nachdem die Ticketpreise in den letzten Jahren so absurd gestiegen sind, sinken sie gerade wieder. Zweitens gibt's gerade bei den profitablen Langstrecken in die USA oder Asien viel Konkurrenz. Und drittens drücken die verzögerten Flugzeuglieferungen den Gewinn. Deshalb hat die Lufthansa im Kerngeschäft jetzt übrigens auch ein Sparprogramm eingeführt. Denn der CEO Carsten Spohr hat die Situation wie folgt zusammengefasst. Lufthansa macht 20% weniger Flüge als vor der Pandemie, hat aber genauso viele Mitarbeiter. Und auch in Amerika gab es am Freitag keine so guten Nachrichten. Dort haben ja die großen Banken Wells Fargo, JP Morgan und die Citigroup ihre Zahlen vorgelegt, und sie haben vor allem eines gezeigt. Die Zeiten, wo man als Bank von den hohen Zinsen profitiert, aber keine hohen Zinsen an die Kunden weitergibt, sind langsam vorbei. Vor allem Wells Fargo, das stark vom Zinsgeschäft lebt, hat darunter gelitten und 6% verloren. Denn man verdient mit den Kundeneinlagen zwar hohe Zinsen, muss aber immer mehr davon an die Kunden weitergeben, damit sie nicht zur Konkurrenz wechseln. Deshalb ist der Zinsgewinn auch um 9% geschrumpft. Bei der Citigroup und JP Morgan ist das Zinsgeschäft nicht ganz so zentral, aber auch die Aktien haben 2 und 1% verloren. Übrigens hatte JP Morgan letztes Quartal einen Gewinn von $18 Milliarden nach Steuern gemacht und damit den höchsten Wert in der Geschichte des Bankings. Das lag zwar auch an einem Sondereffekt von $8 Milliarden, trotzdem ist die Summe wirklich absurd. Oder anders gesagt, JP Morgan verdient in 3 Monaten genug Geld, um die komplette Commerzbank zu kaufen. Profitiert hat JP Morgan neben dem Sondereffekt auch vom Investmentbanking, da ist der Umsatz um fast 50% gestiegen, weil es wieder mehr Börsengänge, Firmenübernahmen und andere Deals gab. Insgesamt muss man aber leider sagen, dass der Start in die Berichtssaison damit nicht so berauschend war. Hoffentlich wird das diese Woche besser. Da gibt es unter anderem Zahlen von Netflix, TSMC, ASML und Goldman Sachs. Abgesehen von den ganzen Quartalszahlen gab es mal wieder gute Nachrichten für Abnehmspritzen. Eine Studie von der Uni Oxford hat ergeben, dass Patienten, die Ozempic genommen haben, nach einem Jahr eine 50% geringere Chance hatten, an Demenz zu erkranken. Die Novo Nordisk-Aktie hat in Reaktion darauf wieder 2% zugelegt. Damit hat sie seit Jahresanfang übrigens schon $180 Milliarden an Börsenwert gewonnen. Mit dem Geld könnte man 6-mal ganz Bayer kaufen. Man könnte mit der Summe auch ca. 15% aller Bitcoins kaufen. Der hat von Samstag auf Sonntag übrigens deutlich zugelegt und die Marke von $60.000 geknackt. Das könnte laut einigen am Attentat auf Donald Trump liegen. Nachdem der angeschossen wurde, sind seine Chancen auf einen Sieg nämlich gestiegen und weil Trump ja aktuell großer Bitcoin-Fan ist, könnte sich das positiv auswirken. Jahrzehnte hat die Shop-Apotheke aufs E-Rezept gewartet. Jetzt ist es endlich da und wie sich das aufs Business auswirkt, erzählt euch jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
Am Freitag hatte Noah euch erzählt, dass Doc Morris dank des E-Rezepts zwar wächst, aber langsamer als Redcare Pharmacy, früher bekannt als Shop-Apotheke. Da wollte ich mehr drüber wissen, konkret darüber, wie stark Redcare Pharmacy wirklich vom E-Rezept profitiert. Das war ja ein Dauerthema über Jahre. Schon Anfang 2021 sollte es eingeführt werden. Der Zeitpunkt wurde dann aber wegen technischen Schwierigkeiten auch immer wieder verschoben. Nun ist es seit Jahresbeginn verpflichtend in Deutschland, bedeutet, Ärzte schicken die verschriebenen Medikamente auf die Krankenkassenkarte und damit lassen sie sich in jeder Apotheke abrufen. Das war natürlich ein Gamechanger für Online-Apotheken, die bis dahin kaum für verschreibungspflichtige Arzneien genutzt wurden. Schließlich musste man das Papierrezept per Post einsenden und erst dann konnte die Medizin zurückgeschickt werden. Das dauerte mindestens 3 Tage. Heute wirbt Shop-Apotheke damit, dass man Bestellungen mit E-Rezept bis 18 Uhr am nächsten Tag erhält. Immer noch langsamer als in der Apotheke vor Ort, aber dafür deutlich schneller als früher. Und der Service wird angenommen. Im letzten Quartal ist Redcare Pharmacy, wenn man Übernahmen rausrechnet, um 22% gewachsen. Verschreibungspflichtige Medikamente sind mit 37% stärker gewachsen als die frei verkäuflichen. Dank E-Rezept. Allerdings macht der Konzern trotzdem noch immer 70% des Geschäfts mit den nicht verschreibungspflichtigen Produkten. Hier schlummert also noch Potenzial, sollten noch mehr Kunden auf Online-Apotheken umsteigen. Damit dürfte der Konzern auch seine Jahresziele erreichen. Der Umsatz soll um 30-40% steigen. Das wären dann um die 2,5 Milliarden Euro. In etwa so viel ist der Konzern auch wert. Operativ werden nur 2-4% hängen bleiben. Unter dem Strich wird der Konzern nur knapp im positiven Bereich landen, was eine KGV-Bewertung schwierig macht. Und wenn man ein Haar in der Suppe sucht, findet man auch eins. Redcare Pharmacy hat die Marketingkosten fürs E-Rezept nämlich hochgefahren. Ein Selbstläufer wird das E-Rezept allein also offenbar nicht. Hier droht Enttäuschungspotenzial, auch wenn das starke Wachstum sich abschwächen sollte.
So, Frau Schmidt, Ihre Creme.
Auf das kranke Knie?
Nee, auf das gesunde Knie. Und dann machen Sie damit Ping-Pong.
Es gibt wahrscheinlich keine Branche, von der ich schon so viel Podcast-Werbung gehört habe wie von Matratzen. Früher gab es enorm viel Werbung von Casper, dann kam Emma und jetzt höre ich sehr oft von den wärmekontrollierten Aidsleep-Matratzen. Wenn Matratzenfirmen jedenfalls solche Werbebudgets haben, ist vielleicht das Matratzenbusiness nicht unspannend und deshalb habe ich mir mal den größten Player in dem Bereich angeschaut, Tempur Sealy. Ursprünglich habe ich die Firma gefunden, weil sie für 4 Milliarden Dollar den Matratzenhändler Mattress Firm kaufen wollte, aber letzte Woche kam raus, dass die Kartellbehörden den Deal blockieren wollen. Daran sieht man schon, Tempur Sealy scheint im Matratzenmarkt eine Marktmacht zu haben, sonst wäre den Kartellbehörden so eine Übernahme ziemlich egal. Und das Schöne ist, Tempur Sealy hat diese Marktmacht vor allem bei Premium-Matratzen. Bei der Marke Tempur-Pedic kosten die Teile zwischen 2.000 und 10.000 Dollar. Stearns & Foster liegt zwischen 2.000 und 7.000 und selbst die günstigste Marke Sealy startet erst bei 300 Dollar. Bei wärmekontrollierten Matratzen vom Modell Active Breeze hatte die Firma in letzter Zeit sogar einige Kunden, die mit bisschen Zubehör über 20.000 Dollar ausgegeben haben. Das ist wie bei allen Premium-Produkten geil, weil die Margen dadurch hoch sind. Und die Bruttomarge ist mit über 40% circa auf einem Niveau mit Apple. Es ist aber noch geiler, weil es im Matratzenmarkt seit Jahren einen Premium-Trend gibt. Ich kriege zumindest auch in meinem Umfeld mit, dass sich Menschen immer mehr mit Schlaf beschäftigen. Zig Schlafratgeber sind in den letzten Jahren absolute Bestseller geworden. Und Kunden sind einfach bereiter, viel Geld in Premium-Matratzen zu investieren. In Zahlen heißt das, in den USA hatten Matratzen, die mehr als 2.000 Dollar kosten, 2022 einen Marktanteil von 30%. 2015 waren es noch 24%. Das hat bei Tempur Sealy 2 Effekte. Der Umsatz sollte stärker wachsen als in der Gesamtbranche, weil man einen höheren Premiumanteil hat. Und die Margen sollten auch steigen, weil die bei den eigenen Premiumprodukten eben höher sind. Abgesehen von dem Premium-Trend gibt es vor allem zwei Wachstumshebel. Tempur Sealy hat schon jetzt um die 750 eigene Läden und plant jedes Jahr, um die 60 neue zu eröffnen. Damit will man mehr Umsatz direkt mit den Kunden machen. Aktuell sorgt der Großhandel nämlich immer noch für über 70%. Und für über 70% vom Umsatz sorgt auch das Business in Nordamerika. Auch international gibt es also viele Chancen zu wachsen. Wenn man das alles so hört, ist erstmal überraschend, dass Tempur Sealy nur mit 8,5 Milliarden Dollar bewertet wird. Das entspricht nämlich nur dem 18-fachen des erwarteten Gewinns, was für so eine Premium-Marke eher günstig ist. Aber es gibt Dinge zu beachten. Erstens hat die Firma noch 3 Milliarden Schulden. Zweitens ist die Matratzenbranche relativ zyklisch. Wenn weniger gebaut wird, werden zum Beispiel auch weniger Matratzen verkauft. Langfristig stimmt der Wachstumstrend zwar, kurzfristig kann das aber den Umsatz drücken, so wie in den letzten zwei Jahren.
If your mattress is older than 10 years old, older than 10 years old, pick it up and throw it out. Come to Gallery Furniture, get yourself a beautiful new Sealy Posturepedic mattress. Get the best sleep money can buy on a Sealy Posturepedic mattress. They're all on sale right now. Gallery saves you money.
Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen. Adios.